hatten auch gesagt, dass der Epheserbrief uns diese entscheidenden Dinge des christlichen Lebens vor Augen führt und quasi so eine Roadmap, wie man das nennt, eine Roadmap bildet für das christliche Leben, wie wir als Nachfolger von Jesus leben können und unser Leben erfolgreich gestalten können. Mit anderen Worten, das tun können, was Jesus sagt: Wenn ihr immer bleibt, bringt ihr viel Frucht. Weil erfolgreich zu sein bedeutet, im Sinne von Jesus Frucht zu bringen. Nicht viel Geld zu machen, nicht irgendetwas nur zu tun und ein Unternehmen aufzubauen oder irgendwie etwas organisatorisch auf die Beine zu stellen, sondern Frucht zu bringen, nämlich etwas, was geistliche Bedeutung hat und bleibende Auswirkungen hat. Das ist das, was uns was so faszinierend ist im Epheserbrief, und deswegen beschäftigen wir uns damit. Und wenn wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigen, und wir werden kein ganz intensives Studium machen, nicht Vers für Vers durchgehen, sondern immer wieder so die zentralen Dinge hier uns ansehen, da werden wir feststellen, es gibt einige sogenannte Schlüsselworte. Und dieser Begriff Schlüsselworte ist ja interessant, weil er sagt eigentlich schon, worum es geht. Es geht darum, dass es da um Begriffe geht, die wiederum gewisse Dinge für uns aufschließen und deutlich machen. Und hier ist es auch so im Epheserbrief, es gibt bestimmt Begriffe, die von Paulus auffällig oft gebraucht werden, ganz oft. Und da werden wir auch immer wieder in der nächsten Zeit drauf zurückgehen, diese Schlüsselworte. Ein Schlüsselwort ist zum Beispiel ganz wichtig im Epheserbrief: erkennen. Dann ist dieses Wort über, deswegen heißt der Epheserbrief auch der Hyperbrief, weil Hyper ist das griechische Wort für über. Da kommen wir auch noch später zu. Dann, das haben wir uns beim letzten Mal schon etwas angesehen, Himmelswelt. Dieses Wort Himmelswelt begegnet dir immer wieder. Und ganz wichtig, und das wissen wir, das ist ja das Zentrale, worum es sowieso geht. Eins dieser zentralen Begriffe im Epheserbrief besonders ist in Christus, beziehungsweise in ihm. Das ist dieser Begriff, oder diese Begriffe kommen insgesamt 29 Mal vor in dem Brief, in diesem kurzen. Das ist schon ganz schön viel. Und je besser wir die Bedeutung dieser Begriffe im Epheserbrief verinnerlichen, was dann passiert ist, desto mehr werden wir in göttlicher Kraft und Leichtigkeit durchs Leben gehen. Das ist ja das Erstaunliche an diesen biblischen Wahrheiten, weil diese biblischen Wahrheiten, wenn wir die Bibel lesen, das ist nicht nur so, dass wir gesagt bekommen, du musst das tun, du musst das tun, du musst dich so verhalten, du musst dich so verhalten, sondern die biblischen Wahrheiten helfen uns, gewisse Zusammenhänge zu verstehen, die einfach geistliche Zusammenhänge sind und die uns helfen, anders zu leben, als wenn man sie einfach nicht weiß. Was auch interessant ist beim Epheserbrief, ist der Aufbau. Weil Paulus, das sieht man, folgt einem gedanklichen Fluss. Und es gibt einen ganz klaren Aufbau im Brief. Und ich möchte hier noch einmal eine grobe Aufteilung geben von dem Brief, weil sie wird uns helfen, die Wahrheiten, die Paulus den Ephesern vermitteln möchte, besser zu verstehen. Und diese Aufteilung ist nicht das Einzige, so wie man den Brief aufteilen kann, aber es ist eine, die sehr logisch und sinnvoll ist und die, ich glaube, sehr stark etwas von der Weisheit Gottes ausdrückt. Es ist nicht schwer zu verstehen. Es gibt drei Teile, Kapitel 1 bis 3, ganz grob nur, Kapitel 1 bis 3 beschäftigt sich mit dem Sitzen. Und da geht es um unsere Position in Christus. Und dann Kapitel 4 bis 5 beschäftigt sich mit dem Wandeln. Und da geht es natürlich um den Wandel wie Christus. Und dann Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Thematik Stehen. Unser Kampf, da geht es um unseren Kampf durch Christus. Und hier dieses Sitzen, Wandeln, Stehen. Wenn wir uns nur diese drei Begriffe merken und uns einfach vor Augen halten, dann hast du hier eine Beschreibung, woraus das christliche Leben eigentlich besteht. Und das ist das, was Paulus den Ephesern mitteilen möchte. Er möchte ihnen etwas sagen über das Sitzen, er möchte Ihnen etwas sagen über das Wandeln und er möchte Ihnen etwas sagen über das Stehen, über diese drei Dinge. Und es ist von immens großer Bedeutung, dass wir die Reihenfolge einhalten. Also wir werden auch heute anfangen mit dem ersten Teil. Wenn du mit der anderen Reihenfolge beginnen würdest, würde das Ganze nicht funktionieren. Würde es ein großes Versagen geben, wenn man danach leben würde. Und es wird leider heute sehr oft in dieser Weise eben auch getan. Und das liegt alles daran, dass wir uns nicht an die Reihenfolge halten. Also wie gesagt, heute werden wir uns mit dem ersten Element Sitzen beschäftigen, unserer Position in Christus. Und dazu möchte ich mit euch einfach mal zwei Verse lesen aus dem Epheserbrief, und zwar aus diesem ersten Teil, alles, was wir heute tun, ist uns mit diesen ersten Aspekten zu beschäftigen. Epheser 1, Vers 20, da heißt es, und da, Judith hatte schon am Anfang der vorgehenden Teil gelesen, die Verse davor, und dann heißt es hier in Vers 20, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und jetzt noch einmal als nächsten Vers, Epheser 2, Vers 6. Dort heißt es, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Diese beiden Verse, sie beinhalten sehr viel der Schlüsselworte eigentlich schon, von denen wir anfänglich sprachen. Aber was ganz bezeichnend ist hier, das sieht man hier, dass diese Verse, diese beiden, offensichtlich einen ganz engen Zusammenhang haben, miteinander so verbunden sind, gedanklich. Einmal heißt es, er hat Jesus, der Vater hat Christus zu Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Und dann heißt es hier im Vers 2, Vers 6, er hat uns mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Mit anderen Worten, nicht nur Jesus ist in der Himmelswelt, sondern alle, die an ihn glauben. Mit anderen Worten ausgedrückt, wir sind jetzt, zu diesem Zeitpunkt, am gleichen Ort, wo Jesus ist. Und wo ist Jesus? Wo ist Jesus jetzt? Zur Rechten des Vaters. Wo sind wir jetzt, gemäß dieser Verse, was Paulus sagt? Zur Rechten des Vaters. Da fragst du dich, wie kann das sein? Ich bin doch hier in Münsingen. Ich bin doch hier auf der Erde. Wie kann ich in der Himmelswelt zugleich und auf der Erde in Münsingen sein? Und das ist etwas, eine Wahrheit, die es gilt zu verstehen und die wir uns genauer ansehen werden. Aber was uns zunächst einmal beschäftigen soll, ist, so wie Jesus sitzt. Das ist das Wichtige hier heute Morgen. Deswegen habe ich hier einen Sessel hingestellt, nicht zur Dekoration, auch nicht für mich selbst, um mich auszuruhen, mir geht es eigentlich gut, ja, aber das ist kein Notsessel hier zum Ausruhen. So wie Jesus sitzt, sollen auch wir sitzen. Und deswegen heißt, wenn du heute eine Überschrift suchst für diese Botschaft, ist das Thema, setz dich hin. Ja? Setz dich hin. Weil darum geht es in diesem ersten Teil des Epheserbriefes, um die Kunst des richtigen Sitzens. Und das allererste, was wir als Nachfolger von Jesus lernen müssen, ist eben das Hinsetzen, das Sitzen. Unser Leben beginnt glücklicherweise mit Sitzen und nicht mit dem Wandeln. Und auch nicht, und da bin ich Gott so dankbar, auch nicht nur mit dem Stehen. So fängt kein Leben an. Das Leben fängt mit dem Sitzen an. Und unser Problem ist in der Tat, dass wir die Reihenfolge vertauschen und versuchen, durch das Wandeln meistens zum Sitzen gelangen. Versteht ihr, was ich meine? Weil das entspricht unserem natürlichen Denken. Wir können uns nicht vorstellen, dass man irgendwo hinkommt, dass man ein Ziel erreicht, indem man sitzen bleibt. Das haben wir schon in der Schule gelernt, nicht wahr? Ja? Du bist nirgendwo hingekommen, du sitzen bleibst. Okay? Wir können uns in unserem natürlichen Sinn nicht vorstellen, dass man durch Nichtstun irgendetwas erreicht. Ja? Es gibt ja solche Sprüche auch, ohne Fleiß kein Preis. Ja? Und du musst dir etwas verdienen, erarbeiten, ganz klar. Wir können als Menschen nicht denken, dass man ohne sich abzumühen etwas erreichen kann. Einfach nur so im Sitzen. Und so enden wir als Christen, wenn wir natürlich denken, immer in Religiosität und Selbstgerechtigkeit. Das ist das eigentliche Problem. Weil das Neue Testament vermittelt uns eigentlich etwas ganz anderes. Und es ist ein völliges Paradox. Es ist so anders, als wir uns das vorstellen können. Das Neue Testament, Paulus hier im Epheserbrief, macht uns deutlich, dass wir unser Ziel erfolgreich dadurch erreichen, dass wir nicht mehr tun, sondern indem wir uns hinsetzen. Das hört sich, glaube ich, für die meisten Menschen verlockend an. Ja, und ist auch so. Dafür steht der Sessel. Zu sitzen bedeutet zu ruhen. Wenn ich mich hinsetze, geschieht Folgendes physikalisch. Normalerweise, wenn ich stehe oder mich bewege, tragen meine Beine die Last. Stimmt's? Der Körper trägt die Last. Indem ich mich hinsetze, werden meine Beine entlastet. Jemand anders quasi verrichtet die Arbeit für mich, nämlich der Sessel. Und genau darum geht es in unserem im Glaubensleben, wenn wir mit Gott leben, im Glaubensleben hat Gott das so vorgesehen, dass wir nicht die Arbeit verrichten, sondern dass er die Arbeit für uns verrichtet. Und die Frage ist, das ist der Gedanke, der uns heute Morgen primär beschäftigen soll, wie es uns gelingt im Leben zuallererst, weil es geht ja um die Reihenfolge. Es geht ja nicht darum, dass es nur Sitzen gibt. Wir wissen, es gibt Sitzen, Wandeln, Stehen. Ja? Das heißt, es gibt was zu tun, ganz klar. Aber das behalten wir uns für später. Wie gelingt es uns nun im Leben zuerst, uns hinzusetzen? Und das Wichtigste, was wir dazu brauchen, ist ein Verständnis von einem Prinzip, welches ich nenne, das Prinzip getan. Denn Sitzen bedeutet, nach einem grundlegenden Prinzip zu leben. Wenn ich dich fragen würde, erkläre mir das Evangelium in weniger als einer Minute, wie würdest du das machen? Möchte jemand dieses einmal versuchen? Was ist das Evangelium? Nehmen wir an, eine Person, die Jesus nicht kennt, die würde gerne wissen, ja, warum soll ich Christ werden? Was hat der christliche Glaube, was Gutes bewirkt er denn für mich? Wie würdest du das erklären?
Anhand von the four.
Sag nochmal.
Anhand von the four.
Die vier geistlichen Gesetze, ja, sehr gut. Die vier geistlichen Gesetze sind sehr gute Prinzipien, auf jeden Fall. Nehmen wir an, du hast nicht so viel Zeit.
Jesus liebt dich.
Jesus liebt dich.
Deine Zukunft.
Ja, sehr gut.
Jesus trug deine Sünden, hat deine Schuld bezahlt.
Ja, sehr gut.
Jesus ist auferstanden und lebt.
Amen, sehr gut. Was ist der Unterschied zwischen dem Evangelium und jeder anderen Religion?
Jesus ist auf die Erde gekommen und hat sich uns angenommen, mit ihm in sein Buch erankert.
Ja. Ja, sehr gut. Ich meine, ich merke, ich bin umgeben von Menschen, die das Evangelium schätzen und ehren. Und das ist sehr gut. Ich denke, das ist ein großer Unterschied zwischen dem Evangelium und jeder Religion. Beim Evangelium Jesus auf die Erde gekommen und bei den Religionen versuchen Menschen zu Gott zu kommen, hochzukommen. Das ist der große Unterschied. Und man könnte genau das, was du sagtest, Rudolf, ausdrücken mit Religion sagt, tue, diese drei Buchstaben. Das Evangelium sagt, getan. Wenn du nur 10 Sekunden Zeit hast, das ist eigentlich das Beste, um Menschen zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Evangelium und jeder anderen Religion. Grundlage des christlichen Lebens ist nicht tue, sondern getan. Und da möchte ich mit diesen Gedanken möchte ich mit euch in einen weiteren Vers im Epheserbrief kurz ansehen. Epheser 1, Vers 3. Dort lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Hier haben wir schon wieder einen Vers mit sehr vielen dieser besagten Schlüsselworte, von denen ich anfänglich sprach. Epheser 1, Vers 3, genau. Hier heißt es, er hat uns gesegnet. Hier ist es wichtig, dass man sich, oder es hilft, wenn wir uns leider, muss man das manchmal tun, mit Grammatik beschäftigen, in dem Fall mit der griechischen Grammatik, weil nur so schließt uns eigentlich das auf, was hier Paulus so auf den Punkt bringen möchte, unter anderem in diesem Vers. Es ist interessant, dass die Begriffe, die mit unserer Erlösung zu tun haben, grammatikalisch gesehen meist in der Vergangenheitsform stehen und nicht in irgendeiner Vergangenheitsform, sondern es gibt in dieser griechischen Sprache Vergangenheitsformen noch einige mehr als im Deutschen. Und da gibt es eine Vergangenheitsform, die nennt man, und ich mache es nur ganz kurz, das ist der sogenannte Aorist. Und der Aorist ist ganz interessant, auch wenn man sich mit dem neutestamentlichen Texten beschäftigt, weil er einen Vorgang in der Vergangenheit beschreibt, der punktuell ist und eine einmalige abgeschlossene Handlung bezeichnet. Also der Aorist sagt, das ist geschehen, punktuell, einmalig, abgeschlossen. Jetzt ratet mal, was für eine Zeitform in Epheser 1, Vers 3, wo es heißt, er hat uns gesegnet, gebraucht wird. Und natürlich wisst ihr schon die Antwort, das war eine ganz klar rhetorische Frage. Es ist eigentlich so offensichtlich, weil hier in dieser Stelle wird auch der Aorist gebraucht, diese Zeitform. Und er hat uns gesegnet. Mit anderen Worten, er hat es getan. Es ist abgeschlossen. Es ist vollbracht, genau. Und das ist ganz wichtig hier, denn unser christlicher Glaube basiert nicht auf dem, was wir tun, Gegenwart, und selbst nicht auf dem, was Gott tun wird, Zukunft, sondern unser christlicher Glaube baut auf dem, was er getan hat. Ja, das ist hier ganz, ganz wichtig. Und wir könnten uns einige weitere Bibelstellen ansehen. Ich mache das nur mit einer hier, Hebräer 1, Vers 3. Da heißt es, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, Aorist, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, auch Aorist. Also er hat sich gesetzt, abgeschlossen, fertig. Was dieser Vers sagt, ist bezüglich unserer Erlösung, gibt es für Jesus nichts mehr, überhaupt nichts mehr, was irgendetwas dazu hinzuzufügen wäre. Es ist tatsächlich vollbracht. Also wenn Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht, dann hat er das wirklich so gemeint. Wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es nicht von so zu verstehen, dass es gibt noch einiges vielleicht am nächsten Tag oder später zu tun, sondern es war am Kreuz tatsächlich vollbracht, die Erlösung. Das ist das, was wir hier im Hebräerbrief eben auch lesen. Nachdem er die Sünden und das Sündenproblem erledigt hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Den Thron gesetzt, zack, fertig, abgeschlossen. Was bedeutet das für uns? Da kommen wir gleich drauf, weil das ist ganz wichtig, weil wenn wir diesen Gedanken nicht verinnerlichen, werden wir immer versuchen, etwas zu erlangen. Wir werden nicht sitzen, sondern wir werden durch den Wandel, durch das Tun, das Halten der Gebote, jetzt mal konkret gesprochen, durch gutes christliches Benehmen, und indem wir alles richtig machen, zum Sitzen zu kommen. Aber so funktioniert das nicht. Du sitzt schon. Und von dieser Position aus kommt alles andere dann. Unser Leben als Christen beginnt damit, dass wir entdecken, dass Gott bereits für alles gesorgt hat. Und denk einmal an dieses Bild, was wir ganz am Anfang der Schrift auch vermittelt bekommen. Ganz am Anfang, in 1. Mose Kapitel 1 und 2. Das ist, Gott ist ja so genial mit dem, was er, wie er sich mitteilt und wie sinnvoll und logisch und beständig er auch ist in diesen Aussagen. Denk einmal an den Schöpfungsbericht. Gott schuf am ersten Tag das, am zweiten Tag das, am dritten Tag das und so weiter. Am sechsten Tag schuf er wen?
Den Menschen.
Okay? Am siebten Tag, was war dann? Er ruhte von seinem Werk. Jetzt stellt euch mal vor, Adam wird am sechsten Tag geschaffen und das Erste, was er erlebt, ist, ja, okay, gibt nichts zu tun, ist ein Feiertag, ist doch schön, oder? Ja, der erste Tag, den Adam erlebte, war ein Ruhetag. Und das ist ja nicht einfach so zufällig so gewesen, oder es war jetzt so einfach so, nicht so einfach nur mal so aufgeschrieben, ist eigentlich egal die Reihenfolge. Gott hat schon ganz am Anfang hier deutlich machen wollen, dass ein wahres, erfülltes Leben, so wie er sich das gedacht hat, für uns nur möglich ist oder immer damit anfängt, mit diesem Ruhetag. Adam hat nicht erst sich irgendwo hinarbeiten oder aufarbeiten müssen, steigern müssen, sondern das Einzige, was er tun musste, war, zu einer Party zu kommen, zu einer Feier zu kommen, ja? zu einem entspannten Ruhetag zu kommen. Und da gibt es ja so viele Bilder. Denk einmal die Geschichte, die Jesus erzählte von diesem Fest, wo alle eingeladen werden und der Herr sagt, kommt, alles ist bereit. Da haben wir es wieder. Es ist vollbracht, Lukas 14. Und auch wir sind dazu berufen, aus dieser Ruheposition zu arbeiten. Es ist gar nicht so einfach, dieses Sitzen. Und dieses Sitzen bleiben ist gar nicht so einfach, weil wir wollen, unseren natürlichen Sinn, wollen wir immer was tun. Und das ist auch gut, dass wir was tun wollen, aber bevor wir uns nicht hingesetzt haben, gibt es nichts, was wir tun können, weil wir werden nicht wirklich effektiv und erfolgreich für Gott sein können. Das gilt für uns persönlich, es gilt für uns als Gemeinde und so weiter und so fort. Werden wir nun zum Nichtstun ermutigt und dazu passiv und träge zu sein? Nein, überhaupt nicht. Erinnern wir uns, wir sitzen ja mit Christus zu Rechten Gottes auf einem Thron. Das soll der Thron sein. Und nicht auf einem Schaukelstuhl oder auf einem Sonnendeckstuhl, ja, wo man einfach nur abhängt. Nein, das Sitzen hat nichts mit Abhängen zu tun, sondern es hat damit zu tun, mit diesem Zur-Ruhe-Kommen von seinen eigenen Werken. Der Punkt ist, wir strengen uns nicht an, um gesegnet zu werden. Wir strengen uns an, und da gibt es eine Menge Anstrengungen. Und wer behauptet, dass Christentum immer Christsein einfach nur locker und lässig ist, den kannst du zu mir schicken, sagen wir mal so. Okay, dann werde ich ihm das erklären, dass es nicht immer so ist. Im Gegenteil, manchmal ist es so anstrengend, Jesus nachzufolgen, in gewisser Weise. Aber wir strengen uns an, nicht um gesegnet zu werden, sondern wir strengen uns an, weil wir schon gesegnet sind. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wir versuchen nicht, die Gunst Gottes zu verdienen für uns, sondern wir wissen, wir sind begünstigt, schon von langer Zeit an. Das ist unsere Grundlage, weil wir Jesus unser Leben anvertraut haben und aufgrund dieser Basis sind wir in der Lage, uns so richtig ins Zeug zu legen. Ja, können wir denn nicht irgendetwas tun? Wenn Jesus alles getan hat, was bleibt denn dann für uns übrig, was wir tun können? Die Antwort ist nichts. Wenn er alles getan hat, 100%, dann was bleibt übrig? Nichts. Denn du bist, also es geht darum, natürlich getan, um etwas zu erreichen, Segen zu erreichen, Annahme zu erreichen oder sich zu optimieren oder dergleichen. Ja, darum geht es ja ganz klar. Es geht hier nicht um Arbeiten oder nicht, darum, das ist ganz klar. Es geht nur, aus welcher Kraft, Motivation wir arbeiten. Die Antwort ist nichts, denn du bist bereits gesegnet mit jeder Segnung in der Himmelswelt. Wenn du nun dazu berufen bist, in der Himmelswelt zu sitzen, wie kommst du dahin? Die Antwort ist, du bist schon dort. Du brauchst da nicht hinzukommen. Du bist schon dort. Du weißt es nur noch nicht. Das ist die Denkensweise, die wir als Christen vermittelt bekommen durch Paulus. So hat Paulus gedacht. Du bist schon dort. Du musst dir gar keine Gedanken machen, wie ich dorthin komme, weil du bist schon dort. Und wie wir so leben können, und das ist damit das Einzige, was wir tun können, ist, im Glauben anzunehmen, dass wir in Christus sind und somit gesegnet sind und dass wir in der Himmelswelt zu Rechten Gottes sitzen. Wie willst du das denn sonst hinkriegen, außer nur, dass du das einfach im Glauben akzeptierst? Und das hört sich so einfach an, einfach im Glauben akzeptieren. Das ist eines der schwersten Sachen, die uns als Menschen besonders in unserer Denkens, in unserer Kultur, in unseren Kulturkreisen, in der westlichen Kultur besonders schwer fällt. Weil wir haben Schwierigkeiten, Dinge, die Gott gesagt hat, einfach im Glauben zu nehmen. Doch wann immer wir es tun, was Gott gesagt hat, einfach glauben, werden wir die Realität dieser Aussagen erleben. Deswegen nennt man Christen üblicherweise die Gläubigen. Ja, wir sind die Gläubigen. Warum denn sonst sollte man so einen Namen geben, wenn ich wegen des Glaubens, und ich glaube, das ist eines der größten Dinge, Herausforderungen, die wir haben, dass wir im Glauben Dinge einfach ergreifen. Und jetzt, und das ist, um das abzuschließen, bevor wir in diese Gruppen gehen. Wenn wir über das Ruhen, das Sitzen reden, dann hat das natürlich sehr viel mit Glauben zu tun, weil Ruhen ist gleichbedeutend mit Glauben. Ruhen bedeutet Glauben. Das sehen wir auch, wenn wir den Hebräerbrief lesen. Da geht es um die Ruhe des Glaubens, spricht der Hebräerbrief, Kapitel 3 und Kapitel 4. Glaube wird gleichgesetzt mit in die Ruhe kommen. Der Grund, warum du und ich eventuell nicht im Frieden sind mit Gott oder im Frieden, im Einklang, im Leben, könnte daran sein, dass wir einfach nicht in diese Glaubensruhe hineingetreten sind. Das ist ja das, was hier der Hebräerbrief uns auch sagt, in diesen Versen, in diesen Abschnitten. Zu glauben bedeutet, in der Gewissheit zu ruhen, dass er es vollbracht hat. Ist Glaube kompliziert? Ist Glaube kompliziert? Glaube ist so kompliziert, wie sich einfach hinzusetzen. Das ist Glaube. Das ist kindlicher Glaube, einfältiger Glaube. Man macht sich gar nicht so viel Gedanken. Man macht sich nicht so viel Gedanken, was man eigentlich im Stuhl vorhat. Man weiß, der ist da, der ist bereit, man kann sich hinsetzen, der trägt einen, zack, fertig. Das ist Glaube, so wie Jesus sagte, glaube nur. Das hört sich so plump an, aber wenn Jesus der Meinung ist, dass Glaube ausreicht und er nur sagt, glaube nur, und es funktioniert, das wollen wir mehr. Stimmt's?
Dream after dream, you are speaking to me, breathing word after word of kingdom come. Here at your feet, I can see the unseen. Truly, one look at you and I'm undone. I run to the throne room, I run to Can't.